Oder ich möchte einmal so sagen, in den Heiligen Schriften wird gesagt, dass der erste Kontakt, den ein Lebewesen mit Krishna macht, der Kontakt mit Krishna in Form seines heiligen Namens sein wird. Es ist interessant, als Krishna erschienen ist auf diesem Planeten, haben mehrere Menschen mit ihm Kontakt gehabt, aber nur diejenigen, die in ihrem Herzen Hingabe oder Bhakti hatten, konnten Krishna tatsächlich erkennen als der, der ist, nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes. Es gibt da zum Beispiel Duryodhana, einen gewaltigen Kaiser, der mehrere Male Begegnung mit Krishna hatte. Eines der entscheidendsten Begegnungen war, als Krishna für die Pandavas kam nach Hastinapur und dort in Hastinapur Friedensverhandlungen machte, um den Krieg von Kurukshetra zu vermeiden. Krishna hatte dort zu Duryodhana gesagt, wer ein Freund der Pandavas ist, ist mein Freund, und wer ein Feind der Pandavas ist, der ist mein Feind. Duryodhana jedoch hatte diesen deutlichen Hinweis Krishnas übersehen, und als es ihm nicht gelang, Krishna dazu zu bewegen, auf seine Seite überzuwechseln und die Pandavas im Stich zu lassen, wurde er dermaßen zornig, dass er Krishna ins Gefängnis werfen wollte. Krishna hat zu dem Zeitpunkt einen kleinen Teil seiner universalen Form gezeigt, also nicht den allumfängliche universale Form, aber einen kleinen Teil davon gezeigt. Und als Duryodhana diesen Teil schon sah, oder selbst als er Krishnas universale Form sah, konnte er Krishna nicht erkennen, weil er keine Bhakti hatte in seinem Herzen. Er rief seinen Leuten zu, sie sollten Krishna gefangen nehmen. Seine Leute fragten, ja, aber auf welchen der Armen, es sind tausende von Armen, sollen wir die Fässer rauftun? Da sagte Duryodhana, das überlasse ich euch, aber nehmt Vasudev gefangen, bringt ihn ins Gefängnis und züchtigt ihn dort. Das war seine Sicht. Er sah also Krishna, aber weil es ihm am Bhakti mangelte, sah er Krishna auch nicht. So kann es auch sein, ne, mit einem Menschen, der den heiligen Namen chantet. Krishnas Form, erste Form, in der das bedingte Lebewesen auf Krishna zukommt. Das Muttertelefon ist eingestellt. Wenn wir keine Bhakti in unserem Herzen haben, keine Liebe im Herzen für Krishna und den heiligen Namen, werden wir den heiligen Namen nicht so erkennen können. Es wird für uns eine entweder mühselige oder eine nicht mühselige Tortur sein, je nachdem. Nicht? So diese Bhakti im Herzen für Krishnas heiligen Namen ist sehr wichtig. Aber jetzt kommt die Frage, Liebe oder Bhakti hat was mit Liebe zu tun, eine liebevolle Haltung Krishna gegenüber. Das kann man nicht erzwingen. Man kann nicht seinem Herzen sagen, Liebe jetzt das und das. Liebe ist etwas, was nur durch Anziehung entsteht in unserem Herzen. Nicht durch Zwang oder auch nicht durch Philosophie. Es wäre philosophisch am besten, wenn, könnte man einer jungen Dame sagen, wenn du diese, wenn du den und den heiraten würdest. Aber die junge Dame wird sagen, also, ich liebe den Straßenfeger. Das gab es oft, das gibt es in vielen Dramen, dass eine Königstochter sich in einen ganz unmöglichen Mann verliebt und der König mit seinen Ministern dem sagt, du solltest nicht dich verlieben in diesen Mann, der ist ja gar nicht standesgleich. Aber weil er eben, ich will mal sagen, weil der, weil Liebe etwas ist, was durch Anziehung und nicht durch Philosophie oder durch Ordern kommt, ist das, sagen wir mal, nicht immer in unserer Kontrolle. So scheint es auch beim Chanten der heiligen Namen zu sein. Yes, um den heiligen Namen zu erkennen, sollten wir Liebe für den heiligen Namen haben in unserem Herzen und Liebe für Krishna haben. Aber man kann jetzt nicht sagen, Frank liebt den heiligen Namen oder liebt Krishna. Da muss eine Anziehung entstehen. So, ich möchte euch fragen, wie kann es der Mensch beeinflussen, dass er eine Anziehung für etwas entwickelt? Yamuna. Das ist eine gute Frage, nicht? Kann ich also irgendetwas tun, damit meine Anziehung zu etwas entsteht?
Gemeinschaft pflegen.
Ich kann Gemeinschaft pflegen mit was jetzt?
Mit dem, wo ich eine Anziehung drauf haben möchte, also vom Herzen.
Ja, könntest du vielleicht ein Beispiel sagen dafür?
Ja, wenn ich jetzt Olympia-Sportler werde, dann werde ich mir so eine Gemeinschaft suchen.
So Sportler?
Ja, Sportler.
Die laufen und so. Mhm. Ja, gut, ich nehme diese Antwort jetzt mal auf. Können wir Anziehung entwickeln für etwas? Und durch Dienen können wir eine Anziehung entwickeln.
Was vom Sprecher, es geht, wenn man richtig
ja.
Das Herz von dem zuhört.
Ja, durch Hören, ne? Ja. Ich glaube, du kennst das in Bezug auf die Tolkien-Sagen. Ne? Man hört das und dann hat man eine Anziehung dafür, für diese Welt. Ja. Mhm.
Mhm. Man muss die Person oder das Objekt, also die Person eigentlich, man muss ja auch so gut kennenlernen.
Durch Kennenlernen.
Gut
kennenlernen sogar. Dann kann eine Anziehung entstehen. In Bezug auf den heiligen Namen gibt es einen genialen Weg, um Anziehung für den heiligen Namen zu entwickeln. Und zwar, dass wir Aufmerksamkeit dem heiligen Namen geben. Wenn ihr einmal euch überlegt, wie Beziehungen in dieser Welt sich entwickeln, so geschieht das eigentlich immer, dass ab irgendeinem Zeitpunkt eine Aufmerksamkeit für diese Person da ist. Nicht? Man sieht plötzlich einen, sagen wir mal, einen Menschen mit anderer, man wird aufmerksam auf ihn. Mensch, das ist doch dieser Mensch, der immer zum Sonntagsfest kommt, man hat ihn oft übersehen, aber jetzt sagt man, Mensch, Achim ist wiedergekommen, jetzt werde ich mich mit Achim einmal hinsetzen und mit Achim mich austauschen und plötzlich durch dieses Aufmerksamkeit geben, kann eine Anziehung entwickeln. Oder man sagt, ich habe so oft den Tempel, ich habe den Tempel jetzt besucht, aber ich werde jetzt mal mich da wirklich mal ein bisschen mehr, was sind denn das für Gestalten auf dem Altar oder was genau ist das für eine Philosophie? Dann holt man sich ein Buch und eben durch das Geben von Aufmerksamkeit kann plötzlich Anziehung entstehen. Und das ist auch das, das ist gleichzeitig auch die Empfehlung oder der Tipp, wenn es um den heiligen Namen geht. Wenn wir anfangen, dem heiligen Namen Aufmerksamkeit zu geben, dann kann sich eine Anziehung entwickeln. Zum Beispiel manche von uns, ich glaube, eine Shingapriya hat das auch vor, man geht eine Zeit lang, chantet man halt vermehrt den Heiligen Namen, mehrere Stunden, von morgens bis abends vielleicht sogar. Nicht? Und durch diese Aufmerksamkeit dem Heiligen Namen geben, entwickelt sich eine Anziehung. So ist es, danke. So ist es dann auch mit so sollte man auch während der Praxis seine ungeteilte Aufmerksamkeit dem Heiligen Namen geben. Prabhupada spricht darüber an einer Stelle. Es mag so viele Hindernisse geben für eine Person, die Hare Krishna chantet. Man sollte jetzt doch diese Hindernisse tolerieren und weiter chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sodass man dann am Ende des Lebens den vollen Nutzen des Krishna-Bewusstseins haben. Also wenn wir merken, wie wir chanten, aber wir merken, wir können zur gleichen Zeit nicht chanten, weil wir so unaufmerksam sind, dann sollten wir diese Unaufmerksamkeit tolerieren. Wir sollten nicht denken, ach Mensch, was hat denn das für einen Sinn? Mein Geist ist immer wieder weg. Wir sollten das tolerieren, sodass wir am Ende des Lebens tatsächlich richtig chanten können. Giriraj Maharaj hat das einmal mit Prabhupada direkt angesprochen. Er sagte, es gibt so viele Dinge, die du uns entwiesen hast zu tun, aber wir können sie nicht richtig perfekt ausüben. Prabhupada sagt, was genau? Was kannst du nicht tun, obwohl du es versuchst? Giriraj sagt, ja, aufmerksam chanten. Manchmal versuche ich es, aber Prabhupada, das ist eigentlich kein Fehler. Nehmen wir mal an, du versuchst irgendetwas anderes. Weil du unerfahren bist, gelingt es dir nicht. Das ist aber nicht ein Fehler. Du versuchst es ja. Es gibt einen Vers im Bhagavatam, der sagt, dass ein Devoti, selbst wenn er sein Bestes versucht, trotzdem aufgrund seiner Unerfahrenheit manchmal daneben schlägt, also es gelingt ihm nicht. Krishna jedoch entschuldigt ihn. Aber, und hier bringt er jetzt den Punkt, aber das muss uns leid tun. Ich habe das jetzt gemacht, ich habe jetzt wieder daneben gehauen und wir sollten es versuchen, so weit wie möglich zu vermeiden, Dinge falsch zu machen. Diejenigen, die etwas absichtlich falsch machen, werden nicht entschuldigt. Wenn man zum Beispiel denkt, ja, ich bin ja schon ein Devoti, weil ich chante, kann ich so viel Unsinn machen in meinem Leben und alles Mögliche anstellen und es wird mir schon vergeben werden. Wenn man so denkt, ist das das größte Vergehen. Das ist also eine, finde ich, ermutigende Sache. Der Devoti macht Versuchen, Aufmerksamkeit dem Heiligen Namen zu geben, weil er weiß, dass in der Aufmerksamkeit der Same der Liebe ist. Versteht ihr? Same der Liebe, das heißt, es ist noch nicht sichtbar, aber in einem Same ist der Baum oder die Pflanze noch nicht sichtbar. Aber gleichzeitig ist dieser Same die Ursache für den noch nicht sichtbaren Baum. So ist auch die Aufmerksamkeit, die man dem Heiligen Namen gibt, der Same der Liebe. Schön gesagt. Ne? Wenn man das tut, mag es manchmal sein, dass man einen Fehlschlag erleidet und wieder abgelenkt ist. Aber das macht nichts. Was macht, ist, wenn man absichtlich unaufmerksam ist. Also man fällt auf, man ist unaufmerksam und man stoppt es nicht. Oder man tut etwas Unaufmerksames. Es gab mal eine Einweihungszeremonie. Prabhupada fragte 1970 in Los Angeles, was ist das nächste Vergehen? Der Devotee sagte, unaufmerksam zu werden, während man Hare Krishna chantet. Ja, sagt Prabhupada, wenn du chantest, solltest du hören. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Du solltest chanten und zur gleichen Zeit hören. Dann ist der Geist und auch die Sinne compact, also sie sind zusammen. Man nennt das Samadhi, das ist die Vollkommenheit des Yogas. Dieser Yoga wird in der Bhagavad Gita empfohlen. Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana. Jeder sollte beim Chanten hören. Ich finde diese Unterweisung sehr, sehr wichtig. Ich möchte euch mal eine Frage stellen aus der Psychologie. Was meinst du wohl passiert innerlich, wenn du konstant jeden Tag etwas für 2 Stunden machst? Und dabei und nicht dabei bist mit deiner Konzentration. Lass uns mal ein Beispiel geben. Du kochst für 2 Stunden am Tag. Kocht man 2 Stunden lang, Gangamayi? Kann man das? Das kann schon sein. Und du bist nicht mit der Konzentration dabei. Und du denkst an was ganz anderes. Was passiert? Das erste ist so offensichtlich, dass ich nicht, dass ich es mal sage, damit keiner da, also damit ihr alle euch auf was Neues ausrichten könnt, um es zu finden. Offensichtlich wird, wenn man sich beim Kochen nicht konzentriert, ist eine große Gefahr, dass einem das Kochen misslingt, dass man zum Beispiel die Hitze nicht richtig abstellt oder anstellt. Nicht? Also ohne Konzentration etwas zu machen kann das Ergebnis nicht gut. Aber was passiert noch, wenn man etwas tut und sich nicht konzentriert? Was passiert dabei ist, dass wir eine chronische Nichtverbundenheit mit der Realität entwickeln. Wir sind nicht dabei, was wir tun. Wir sind irgendwo anders. Und das wird wahrscheinlich ins Leben überspielen. Es gibt Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob das, ich würde das nicht so sagen, aber die haben einen richtigen Punkt. Dadurch, dass ein Devotee unaufmerksam chantet, schadet er seiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, diese Aussage ist nicht sehr, sehr fremd, ist nicht sehr unbegründet. Erstmal, wir wissen von uns, man macht Apparadas, also nicht Apparadas. Aber rein psychologisch geschieht da etwas. Wenn ich zum Beispiel konstant in einem Gespräch bin und dabei nicht dabei bin, soll ich euch das mal vormachen, eine Lecture geben, ohne zu konzentriert zu sein? Ihr würdet das nicht aushalten. Aber wenn ich dann, wenn ich das erlaube und durchgehen lasse bei mir, dass ich zum Beispiel in einem Gespräch immer abschweife, dann werde ich niemals eine Beziehung aufnehmen können mit Menschen. Das ist schädlich, das zu tun. Nicht? So, wenn wir chanten, Prabhupada sagt hier, du musst aufmerksam sein, damit der Geist und die Sinne, Prabhupada sagt es jetzt den englischen Ausdruck, kompakt sind. Also, dass das zusammengeht. Und ich wollte euch jetzt einfach mal bitten, dass wir einen kleinen Versuch unternehmen, dass wir einmal versuchen, aufmerksam zu chanten. Für diejenigen, die nicht chanten möchten, können das zuhören, voller Aufmerksamkeit zuhören. Das ist ja auch eine Meditation. Und ich möchte euch einfach bei dieser Übung bitten, einfach etwas zu machen, wenn immer der Geist abschweift, den Geist zurückzubringen. Okay? Wir werden in einer Stimme chanten. Wir werden ein bisschen schnell chanten. du möchtest dein Bibek holen? Warum nicht? Wir werden ein bisschen schauen. Wenn ihr Bibek braucht. Ich möchte jetzt sehr gerne noch einen anderen Punkt machen. Die Frage, die man sich oft stellt, wenn man chantet, ist, warum kann ich meine Aufmerksamkeit nicht so einfach dem Heiligen Namen geben? Es gibt hierüber ein eine Aussage von Bhaktivinoda Thakur. Er sagt, normalerweise ist es so, dass man seinem Geist an und für sich alles beibringen kann. Ein Mensch kann eine Sprache erlernen. Ein Mensch kann, sagen wir mal, ein neues Thema durchdringen. Manche von euch ist das so gegangen, sie haben sich in die Vasati-Lehren eingefunden oder in die Astrologie. Man kann den Geist an und für sich fast alles beibringen. Warum kann sich der Geist aber nicht auf das Chanten der Heiligen Namen konzentrieren? Das ist die Frage. Warum? Und er sagt, oh Vogel meines Geistes, ich habe für dich ein sehr kostbares Gericht aufbereitet. Komm doch bitte und ess es. Und dann stellt er fest, der Vogel seines Geistes kommt nicht. Der Geist hat einen Vogel, wie man in Deutsch sagen würde. Er macht nicht mit. Und Bhaktivinoda Thakur sagt, ich verstehe dich nicht. Du wirst eines Tages merken, dass es zu spät ist, dich mit dem Heiligen Namen zu befassen. Das ist nämlich dann, wenn wir deinen Körper auf den Scheiterhaufen legen und die Flammen deine Zunge verbrennen. Und dann kann man nicht mehr schaffen. Also, und trotzdem aber sagt Bhaktivinoda Thakur, ich verstehe nicht, warum du nicht chanten willst, o Geist. Dieses Thema wird hier, wenn man chantet, kann man manchmal in eine schwierige Phase hereingeraten, weil es nicht so leicht geht. Es gibt nichts zu tun, die Intelligenz kann über nichts grübeln. Es gibt nicht genug Körperarbeit zu tun, man sitzt einfach da. Wenn man eine Seele hat, die keine Hingabe besitzt, dann wird man gelangweilt werden und schläfrig. Man denkt an was anderes. Das ist die eine Erklärung. Aber es gibt noch eine andere Erklärung, warum wir nicht aufmerksam sein können. Also die erste Erklärung ist, nur eine Seele, die Hingabe für Krishna hat, kann, sagen wir mal, da was finden, weil die Intelligenz ist nicht beschäftigt, der Geist ist nicht beschäftigt beim Chanten und der Körper sitzt auch passiv da. Also irgendwas müsste beschäftigt sein, aber eine Seele ohne Hingabe wird nicht beschäftigt sein, wenn man chantet. Das ist also eine psychologische Erklärung. Und ich habe festgestellt, dass das stimmt. Ich habe oft hin und wieder also größere Menschenmengen gehabt, die ich zum Chanten bringen wollte und habe gemerkt, dass die nichts verspürten, als sie Hare Krishna chanteten, weil sie keine Beziehung, keine Sambandha zu Krishna verspüren. Ich habe dann gemerkt, wenn man mit diesen Menschen das heilige Om chantet, Om, dann spüren sie plötzlich etwas. Nicht? Weil das ist eine unpersönliche Repräsentation. Da wird man nicht mit der Person Krishnas konfrontiert. Nicht? Also das habe ich oft gemerkt. Ich mache auch oft bei meinen Seminaren, also und für die Leute, chante ich was, wo Om drin ist. Om Namo Bhagavate Vasudevaya zum Beispiel. Nicht? Weil ich merke, das spüren die Leute etwas, denn du brauchst keine Beziehung zu verspüren, keine Liebe zu verspüren in deinem Herzen, um Om zu chanten. Am liebsten würde ich mit euch jetzt ein paar Runden Om chanten, aber weil ihr euch dann wundern würdet, was mit mir los ist, werde ich es nicht tun. Aber man kann sofort etwas verspüren in der Schwingung des Om. Ne? Ja.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund. Der Mensch ist ein kompliziertes, komisches Tier. Er will alles kompliziert haben. Mhm. Dass man Befreiung erlangen kann nur durch Schänden, das ist ihm zu einfach.
Ist zu einfach.
Vom Herzen nicht begreifen, dass man nicht mehr tun muss.
Ja.
Und deswegen kann er nicht dahinter stehen.
Ja. Das ist ein anderer Grund. Mhm. Ja, ist richtig. Das ist zu einfach. Der andere Grund nun ist, dass man Vergehen macht. Wenn man einen Namapparat macht, dann ist Gottes Barmherzigkeit nicht mehr da. Lord Chaitanya sagt, mein lieber Herr, obwohl du so viel Barmherzigkeit den gefallenen bedingten Seelen gibst, indem du sie ganz frei und offen deine heiligen Namen lehrst, bin ich so vom Unglück I'm so unfortunate, ich bin so unglückselig, dass ich Vergehen mache, während ich die heiligen Namen chante und deswegen keine Anhaftung für das Chanten bekomme. In Madhuya Kadambini zitiert Vishwanath Chakravarti eine Aussage, in der er sagt, wenn man den heiligen Namen einmal hört, wird man befreit. Er sagt, man sollte keinen Zweifel haben, dass der heilige Name solch unvorstellbare Power hat. Aber wenn der heilige Name unglücklich ist, weil man Vergehen gegen ihn macht, manifestiert er nicht seine vollständige Power. Vishwanath Chakravarti Thakur vergleicht diesen Zustand, wo ein Mensch, der voller Vergehen chantet, eben nicht die volle Kraft des heiligen Namens erlebt, mit einem Diener, der sich gegen seinen Meister auflehnt. Dieser Diener bekommt nicht mehr die richtige Sorge und der Meister ist ihm gegenüber gleichgültig. Aber wenn er wieder sich dem Herrn, seinem Herrn oder seinem Meister ergibt, dann wird er alle Fürsorge bekommen. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt dazu, man sollte nicht sagen, ich habe keine Vergehen gemacht. Man sollte stattdessen nachdenken, und wenn man feststellt, dass man nicht voller Wohlgeschmack chantet, muss das daran liegen, dass man langanhaltende Vergehen gemacht hat und diese Vergehen jetzt ihre Wirkung erzielen. Die Wirkung eines Vergehens ist, dass ein Mensch nicht Symptome von Liebe entfaltet, wenn er den heiligen Namen chantet. Nun, manchmal macht Krishna es so, dass er bei einem Devotee, wo er sieht, dass der Devotee noch voller Vergehen chantet, dass Krishna plötzlich sehr, sehr, sehr barmherzig wird und dem Devotee, in dem Leben dieses Devotees etwas tut, sodass er wieder voller Aufmerksamkeit ankommt, wie der rebellische Diener, der sagt, oh Mensch, also das kann ich mir jetzt nicht leisten, in Bezug auf meinen Herrn, so uneinsichtig und so unvernünftig und rebellisch zu sein. Und der kommt dann wieder an und dann gibt es wieder die volle Mercy. So macht Krishna manchmal etwas, um die bedingte Seele zu einer Einsicht zu bringen. Und das ist höchst erstaunlich. Ich will mal Bhakta Priya bitten, das Buch von Tukaram zu bringen, das blaue Buch, was da ist, und aufschlagen auf Seite 94 oder 92. Krishna kommt manchmal zu seinen Devotees hin und rüttelt die so ein bisschen auf und rüttelt die so ein bisschen wach. sodass sie sich mit uneingeteilter Aufmerksamkeit wieder in seinem heiligen Namen beschäftigen. Mir ist das oft so gegangen, dass ich aufgerüttelt wurde und dann wirklich danach sehr gut chanten konnte. Ich habe hier von einem Tukaram ein tolles Gedicht. Wenn er kommt aus heiterem Himmel, ein Meteorit, der dein Haus zerschmettert, dann wisse, Krishna hat dich besucht. Wenn eine Katastrophe dich auslöscht und nichts mehr bleibt als Gott und du, dann wisse, Krishna hat dich besucht. Wenn deine Sprache entkleidet wird, um sich nie wieder in Falschheit zu verhüllen, dann wisse, Krishna hat dich besucht. Wenn dein Menschsein zerfetzt und zerrissen wird, also es sind ja nicht meine Worte, um sich nie wieder so zusammenzufügen, wie es vorher war, dann wisse, Krishna hat dich besucht. Gerhard und Konstanze, irgendwas sagt euch das. Also ich merke das. Wenn du ohne alle Hoffnung bist, wenn du nichts dein Eigen nennst, dann wisse, Krishna hat dich besucht. Wenn man dir die ganze Welt entreißt und deine Stimme beredsam wird, meistens ein Mensch, der leidet, der muss sich mitteilen, nicht? Dann wisse, Krishna hat dich besucht. Seht, wie Gott ihn ganz ergriffen hat. Tuka ist der Dichter, der hier, Tukaram, ist verzückt und tanzt voller Freude zum heiligen Namen. Nicht, das ist, manchmal kommt es, dass in unser Leben, was wir uns so hingelegt haben, mit feststehenden Mustern und feststehenden Dingen, dieser Meteorit einschlägt und wir dann eigentlich Zuflucht suchen beim heiligen Namen, aus ganzem Herzen und mit großer Aufmerksamkeit. Und wenn wir das tun, dann kommt plötzlich Geschmack auf im heiligen Namen und man merkt, oh mein Gott, ich habe 10 Jahre am Leben vorbeigelebt. Ich habe 10 Jahre war ich Einfallspinsel im Tempel und habe nicht eine Sekunde gemerkt, worauf es drauf ankommt. Man merkt das denn. Und das ist dann die große Mercy von Krishna, der Meteorit, der aus heiterem Himmel wie ein Klavier aus dem 5. Stockwerk auf einen rauffällt und einen dann verändert. Es ist ein langer Weg, Krishna seine Aufmerksamkeit zu geben. Unser Geist ist bei so vielen anderen Dingen. Aber wenn wir irgendwie dazu kommen, unsere Aufmerksamkeit auf Krishna zu richten und verstehen lernen, dass nur Krishna es ist, um den sich mein Leben dreht. Wenn wir irgendwie verstehen, dass wir mit Liebe und Vertrauen uns an Krishna wenden und sagen, Krishna, dein Plan soll jetzt werden. Ich habe es satt, zu versuchen, meine eigenen Pläne auszufüllen. Nicht? Dann kann wirkliches spirituelles Leben beginnen. Dann wird plötzlich das Praktizieren des hingebungsvollen Dienstes aufgrund von Regeln und Regulierung zum spontanen hingebungsvollen Dienst, nicht? Wo das aus dem Herzen heraus quillt und nicht eine bloße Pflichterfüllung mehr ist. Verstehst du, Gurbhavi? Okay, Hare Krishna, ich weiß nicht, warum ich so, also mir ist gestern Abend ein Meteorit auf den Kopf gefallen und ich bin noch immer ein bisschen erschüttert. Ich glaube, deswegen rede ich davon und ich habe mich hier angesteckt bei euch mit Krishna Bhakti und mit ein bisschen Schnupfen, nicht beides. Gut. Habt ihr zu diesem Punkt irgendwelche Fragen? Ich zitiere so aus einem Buch, was sehr, sehr nice ist. Das heißt Begging for the Nectar of the Holy Name. Nices Buch manche für Devotees mitzunehmen, die auf den Chant-Retreat gehen. Also es ist wirklich sehr nice. Da sind sehr viele, der Autor, Satsvarup Maharaj, präsentiert uns unglaublich viele Zitate aus vielen verschiedenen Schriften, die uns aufmerksam machen. Prema Mayi Radhe. Danke. Dein Deutsch hat sich übrigens unglaublich verbessert. Also das war jetzt fast in den Redewendungen perfekt. Also es ist mir wirklich aufgefallen. Das ist die gute Gemeinschaft der Deutschsprachigen. Ne? Ja. Das brauchst du jetzt aber nicht zu übersetzen. Ne? Ja. Kannst du auch checken? Du hast ja gar nicht Lust geholt beim Übersetzen. Also, es ist so, das normale Verständnis beim Chanten ist, dass man selber ohne Unterbrechung chantet. Und es ist auch gut, wenn die Devotees das respektieren. Ich weiß zum Beispiel, in einem Tempel, dem Radha Gopina Tempel, ist es tatsächlich ein Allgemeinverständnis, dass man einen Chantenden nicht unterbricht. In diesen 2 Stunden, wo die chanten. Man setzt sich, die Devotees haben das richtig so als eine Kultur, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da siehst du niemanden zum Beispiel während des Japas ein Gespräch anfangen mit jemand anderem, sondern die fixieren sich darauf. Wenn das also erstmal verstanden ist, dass man das Chanten, dass man auf das Chanten, beim Chanten Aufmerksamkeit auf Krishna richten sollte, es dann aber etwas geben sollte, was im Tempelablauf nötig ist, dann unterbricht man das natürlich, das Chanten. Du betest ja, bitte Krishna, gib mir Service, und wenn du dann Service kriegst und sagst nein, dann ist das widersprüchlich in gewisser Weise. Ich glaube, oft ist dieses Grundverständnis nicht da, und was durch diese Geschichte gesagt wird. Ne? Aber also wenn man erstmal das etabliert hat, jetzt wenn das Devotees auch respektieren und nicht wegen jedem, dann kommen sie auch nicht an wegen Kleinigkeiten, die man auch noch in 2 Stunden genauso gut ausführen kann. Dann sind es wirklich dringende Sachen, die keinen Aufschub dulden. Wenn ein Devotee also etwas verändern möchte in seinem Leben und wirklich ernsthaft diesen Wunsch hat, aber zur gleichen Zeit nicht die Möglichkeiten sieht, wie er das zu tun hat oder wie er das tun kann, dann arrangiert Krishna sehr oft die Möglichkeiten für ihn. Krishna weckt ihn auf bestimmte Art und Weise. Es gab mal einen großen Devotee, Muchukunda hieß der, der aufgrund der Umstände einen sehr unerleuchteten Wunsch an Krishna richtete. Er wollte nämlich nur noch schlafen. vielleicht kennt ihr das manchmal, ich will jetzt nur noch schlafen. Kennt ihr das? Das kommt so, zumindest früher kannte ich das. Die Menschen, die nicht im spirituellen Leben sind, kennen das sehr oft. Die überarbeiten sich, die kommen in so schwierige Situationen herein, dass sie in Depression sagen, ich will nur noch schlafen. Ich könnte mir vorstellen, du kennst auch Menschen, Jana, die so oder so äußert sich das. Es gibt manchmal diese Auszeit, ich will nur noch schlafen, wo sich so ein Mensch so eine Auszeit nehmen möchte. Und Mukchukunda hatte diesen Wunsch. Er legte sich hin in eine Höhle und schlief nur noch. Und er hatte eben auch durch einen bestimmten, er hatte einen bestimmten Segensspruch sich erworben. Nach diesem Segensspruch war es so, dass jeder, der es wagte, ihn frühzeitig aufzuwecken, dem würde er mit seinem Blick zu Schutt und Asche verbrennen. Also er wollte wirklich so intensiv schlafen, dass er jeder, dass er sich auch gleichzeitig eine Segnung erbat, die sich auf die bezog, die ihn wecken wollten. So, Krishna wusste, hier ist mein Devotee, er schläft nur. Das ist kein gutes Leben und ich muss ihn aufwecken, aber es ist nicht gut, wenn mein Devotee mich als erster sieht und dann kommt plötzlich ein Feuerstrahl aus seinen Augen heraus, weil er so zornig ist, dass er vor seiner Zeit aufgewacht worden ist. Und so arrangierte Krishna, der vollkommene Arrangeur, ist so, dass er einfach ein gefährlicher Mörder war, der Kalayavana, der also Mathura auslöschen wollte mit Waffengewalt und alle Bürger vernichten wollte. Und Krishna ist einfach aus dem Mathura rausgegangen und Kalayavana hat gesagt, oh gut, ich komme wegen dir nach Mathura. Wir wollten jetzt eigentlich, ich fordere dich zum Kampf heraus. Krishna ignorierte ihn jedoch und ging waffenlos, indem er eine Lotusblume schwenkte über das Schlachtfeld. Kalayavana sagt, warf seine Waffen weg, weil er genug Anstand hatte, sich nur mit gleichwertiger Ausrüstung mit seinem Feind zu messen. Er war also folgte bestimmten Kriegerprinzipien. Und er versuchte jetzt Krishna zu fangen. Aber Krishna ignorierte ihn einfach und ging lotusblumenschwenkend vor ihm her. Und Kalayavana ging, warte nur noch ein kleines bisschen, bleib stehen! Und wollte ihn fangen. Es erinnert sehr an den Buddha. Der Buddha wollte einmal einen Mörder erleuchten und ging durch den Wald, in dem der Mörder ging. Und der Mörder eilte ihm nach, um ihn zu töten und sagte, bleib doch stehen, damit ich dich fangen und entrauben und rauben kann. Versuchte hinter Buddha herzulaufen und ihn zu fassen, aber er blieb immer eine Hand breit entfernt vom Buddha und greifte in die Leere. Und Buddha schaute sich dann irgendwann einmal um und sagte, ich bin stehen geblieben, aber du nicht. Ich habe den Kreislauf der Geburten und Tode beendet, aber du nicht, deswegen kannst du mich nicht fangen. Er war also nicht auf der Ebene, zu Deutsch gesagt, auf der spirituellen Ebene, der Mörder. So, Kalayavana versuchte Krishna zu fangen, aber es gelang ihm nicht. Krishna führte ihn stattdessen geradewegs in die Höhle, wo der Schlafende lag. Er nahm dann sein Obergewand, das gelbe Gewand, was Krishna trägt, so um den Hals, und deckte damit den Schlafenden zu. Und Kalayavana kam in die Höhle und weil er sich erstmal an das Licht gewöhnen musste, konnte er nur diesen gelben Stoff dort sehen. Und dann sagte er, Also das gefällt mir ja. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du fliehst davon. Ich kann dich nicht fangen. Und jetzt legst du dich hin zum Rasten nach der anstrengenden Reise. Oder holte mit dem rechten Fuß aus und gab ihm einen unglaublichen Tritt in den Allerwertesten. Mutschukunde, der Krieger, wurde also mit einem Tritt aus seinem Schlaf geweckt. Krishna hatte die Arrangierung gemacht. Und als er den Kalayavana anschaute, ich sehe es vor meinen Augen. Ich habe euch also die Soundkulisse dafür gegeben. Hat er den Kalayavana natürlich in Schutt und Asche verbrannt. Dann schaute Mutschukunda sich in der Höhle um, er war jetzt wach, und sah plötzlich Krishna dastehen, der ein unglaublich schönes Licht verbreitete. Er sah Krishna und sagte: Darf ich fragen, wer du bist? Krishna antwortete: Es ist sehr schwierig zu sagen, wer ich bin. Viele Geburten habe ich schon genommen und viele Tode habe ich genommen. Er antwortete in mystischer Art und Weise, indem er sich auf seine verschiedenen Inkarnationen bezog. Und dann schaute Mutschukunda und sagte: Ich verstehe, wo ich dich jetzt sehe, dass du die höchste Persönlichkeit Gottes bist. Denn nicht nur erfüllst du die Höhle, in der ich gelegen habe, mit Licht, du hast eine ganz andere, eine viel dunklere Höhle mit Licht erfüllt, nämlich die Höhle meines Herzens. Er fühlte sich erleuchtet, zu Deutsch gesagt, volle Gottesverwirklichung. Und daran kann ich erkennen, dass du die höchste Persönlichkeit Gottes bist. So, ich bin fest der Meinung, wenn ein Devotee einen grundsätzlich guten Kern hat, dann wird Krishna einen aufwecken. Dann wird er Arrangierung machen. Ob er das jetzt mit einem schwierigen Menschen macht, dem er begegnet, wie bei Mutschukunda, der also den Kalayavana traf, ein sehr schwieriger Mensch. Oder ob es Krishna macht, indem er irgendeine andere Situation hervorruft. Krishna hat so seine Wege. Und wenn man das ein paar Mal erkannt hat oder erlebt hat in seinem Leben, dann weiß man, wenn diese Zeichen kommen, und tut einfach, sagen Krishna, what to do? Was kann ich tun? Ich verstehe, dass du in meinem Leben, dass kein Grashalm sich ohne dich bewegt, und ich gebe mich dir hin. Das ist meine Antwort. Wer hatte das? Ja. Oh ja, Vrindavan Priya, nicht?
Ja, danke. So, der Vrindavan
Priya, das continue. Meistens geht das, wird gesagt, man kann das beschleunigen, diese Krishna-Arrangierung, indem man mit Devotees zusammen ist. In der Gemeinschaft von Devotees kommt Krishnas Arrangierung viel schneller zum Vorschein, während wenn man sich von der Devotee-Gemeinschaft verabschiedet und so sein eigenes Ding dann macht. Ne? In der Gemeinschaft von Devotees fängt plötzlich Krishnas Arrangierung an, im Galopp zu laufen. Grusel. Ich würde also nicht einfach nur warten, sondern ich würde einfach in der Gemeinschaft von Devotees Service tun. Hare Krishna. Kalakanda, so nice, it is so nice to see your desire to hear. It's really so nice. I will give you a lecture just for you and Radhika. Not today, but later. You will see. I will talk just for your child, because I can see you're always coming and you're always trying and so on.
No, but we could hear like everyone listening all the time.
Really? Really? Wie heißt Babyphone, heißt das, ne? Das super Babyphone, klasse. Ja, das hört man laut. Deutlich auch. Clear? Ja. Fantastisch. Fantastisch. Das Babyphone. Oh, genau, genau, Radhika. So muss man das sehen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier ein natürliches Ende erreicht. Steht bitte noch nicht auf. Wir haben jetzt Gerhard und Konstanze sind gekommen. Ich glaube, ihr kennt sie noch nicht. Das sind Gerhard und Konstanze. Aus München seid ihr gekommen.
Ja.
Ihr seht ja noch einigermaßen menschlich aus. Ihr habt schlafen können, zu Deutsch gesagt. 2 Uhr morgens?
Ja.
Sehr entschlossen. Aha. Wirklich. Schön, dass ihr gekommen seid. Sie sind also da. Das heißt, wir haben uns heute vorgenommen, einen Morgenspaziergang, einen Spaziergang zu machen. Einen Naturspaziergang. Und ich hatte den Devotees, ich hatte eine Nachricht, dass ihr kommen sollt, gesagt, dass wir auf euch warten. Und jetzt seid ihr ja da. Was würdest du vorschlagen, Medini? Trotzdem um 11 Uhr. Ja, wir werden jetzt ein bisschen Prasadam zu uns nehmen und eine Pause machen. Und um 11 Uhr würden wir einen schönen Naturspaziergang unternehmen. Das tut uns gut. Nicht? Denn ein bisschen Sauerstoff. Kein Wohl. Ist okay, also wir sind am Ende. Sie kann gerne, es finde ich gut, dass du sie immer zu den Devotees bringst, dass die Schwingung so ein bisschen aufnimmt. Ne? Ja, ja. Das ist. Ja?
It happened so many times. She was just for half an hour, 1 hour in the kirtan, just looking around. And when the kirtan stopped,
wow! Wie Leute, Tanja. Also in der Beziehung, ja. Lord Chaitanya hat auch immer geschrien, also bis die Kirtan kam. Und so wussten die Nachbarfrauen, wir machen Kirtan, dann ist Ruhe. Ne? Also, sollst du vielleicht auch machen, probier doch mal. Wenn sie nervös ist, dann fängst du einfach an mit den Kratels und tanzt. Ja. Ja, ja.
She really stopped crying many times.
Really? Nektar. Gut, dann alles Gute. Also dann sehen wir uns um 11 Uhr. Hare Krishna.